Hallo und herzlich willkommen bei Kontrafunk Aktuell am Freitag. Mein Name ist Benjamin Golme und wir schauen sofort auf die Themen unserer heutigen Sendung. Im deutschen Bundeskanzleramt war Stahlgipfel. Die Industrie ist in der Krise und Steuergeld soll sie retten. Vorher steht natürlich die Problemanalyse und dazu hören wir jetzt gleich vier Männer. In der Reihenfolge Kanzler, Vizekanzler, Industrievertreter und Gewerkschafter.
Die umgeleiteten Warenströme, insbesondere aus dem asiatischen Raum, hier wiederum insbesondere aus China, die mit subventioniertem Stahl die Märkte überschwemmen. Und deswegen muss es hier einen wirksamen Schutz geben.
Ich habe Anfang der Woche gefordert, und das eint uns auch in der Regierung, dass wir endlich den Import von russischem Stahlbram einstellen.
Das vierte Thema Grünstahl und die Nachfrage nach Grünstahl. Öffentliche Beschaffung hatten Sie angesprochen. Auch das ist, glaube ich, ein Thema, was sehr deutlich geworden ist, auch bei den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, dass das Thema der grünen Leitmärkte auf Landesebene unterstützt wird.
Die Beschäftigten in der Stahlindustrie wollen und werden beweisen, dass Klimaschutz und Industriearbeit, dass Klimaschutz und Stahlproduktion kein Widerspruch ist.
Klimaschutz und grüner Stahl sind die Zukunft und die Probleme heißen Trump, China und Russland. Das sagen Branchenvertreter und Politiker. Wir sprechen gleich mit Dr. Hans-Bernd Pilkan. Er ist seit rund 50 Jahren in der Branche und er führt eine Unternehmens- und Strategieberatung. Er sagt, alles falsch. Merz falsch, Klingbeil falsch, Industrievertreter falsch, Gewerkschafter falsch. Ich verspreche Ihnen ein Gespräch mit Aha-Effekt. Außerdem bei uns, die Vereinigten Staaten kündigen Atomwaffentests an. Präsident Donald Trump sagte bei 60 Minutes:
The reason I'm saying testing is because Russia announced that they were going to be doing a test. If you notice, North Korea is testing constantly, other countries are testing. We're the only country that doesn't test.
Trump sagte, Russland hat Atomtests angekündigt, Nordkorea testet immer wieder, nur die USA würden nicht testen. Außerdem hat er China und Russland geheime Tests vorgeworfen. Stehen wir nun vor einer neuen nuklearen Aufrüstung? Gibt es wieder Bilder von Atompilzen in der Wüste? Welche Tests können überhaupt geheim durchgeführt werden? Wir fragen den Kernphysiker Dr. Hans Hofmann-Reinicke. Und es geht um die Abspaltung Sachsen-Anhalts vom restlichen Bundesgebiet. Was macht man mit Magdeburg und dem Rest des Bundeslandes, wenn die AfD die Regierung stellt? Sollten Beamte zuvor Dokumente löschen? Dieser Vorschlag kam von einem SPD-Innenpolitiker und wir besprechen ihn mit dem Politikwissenschaftler Professor Werner Patzelt. Das hören Sie heute bei Kontrafunk Aktuell. Vier Männer treten vor die Presse. Der erste sagt A und B. Der zweite sagt B und A. Der dritte betont die Wichtigkeit von A und B. Und der vierte freut sich darüber, dass sich alle über B und A einig sind. Das ist das Ergebnis des Stahlgipfels im Bundeskanzleramt. Friedrich Merz, Lars Klingbeil, die Wirtschaftsvereinigung Stahl und die IG Metall sind sich einig. Die deutsche Stahlindustrie ist in einer Krise. Und diese Krise bedroht die Existenz. So schnell wie möglich soll darauf reagiert werden. Stahl aus dem Ausland soll verteuert werden. Stahl aus dem Inland soll subventioniert werden. Und alle sprechen von Transformationen hin zur klimaneutralen Produktion. Das also war der deutsche Stahlgipfel. Und wir erfahren jetzt mehr über die Ursachen dieser Krise und begrüßen Dr. Hans-Bernd Pilkan. Er leitet eine Unternehmens- und Strategieberatung für die Rohstoff- und Metallindustrie. Herr Pilkan, herzlich willkommen.
Ja, Glück auf, Herr Golme.
Die Stahlindustrie soll insgesamt rund 80.000 bis 90.000 Mitarbeiter haben. Das Wirtschaftsforum SPD spricht sogar von 4 Millionen Beschäftigten in der gesamten Branche. Welche Bedeutung hat Stahl für die deutsche Wirtschaft?
Herr Gollmer, als ich mich anfing, mit dem Thema zu beschäftigen, was jetzt fast 50 Jahre her ist, war Deutschland Montanland. Ja? Wir hatten 380.000 Mitarbeiter alleine in der Stahlerzeugung. Mittlerweile haben wir 80.000 Mitarbeiter und damit ist im Grunde genommen ein Gutteil des Weges schon vorgezeichnet, den die deutsche Stahlindustrie in den letzten Jahrzehnten genommen hat. Natürlich kann man nicht alles am Personalstand messen, das ist mir völlig klar. Die spezifische Leistungsfähigkeit der Stahlerzeugung ist natürlich sehr, sehr stark gewachsen. Aber insgesamt ist dieses Thema Stahl seit mindestens 2 Jahrzehnten ein riesengroßes Problem. Das ist die erste Feststellung. Wir müssen die Stahlerzeugung in Deutschland immer einbetten in die Stahlerzeugung der EU. Wenn man sich in der EU umschaut, so haben die Länder absolut ähnliche Probleme wie auch hier in Deutschland. Wir halten in der EU etwa 200 Millionen Tonnen Rohstahlerzeugung vor, von dem wir objektiv 130 Millionen Tonnen brauchen. Und daran sehen Sie schon, dass praktisch alle Stahlerzeuger in der EU, wenn man Strich drunter zieht, ums Überleben kämpfen. Insgesamt levelt sich das aus in eine Situation, die ständig immer nur Stress hervorruft.
Jetzt gibt es Zahlen aus dem ersten halben Jahr. Die Stahlproduktion in Deutschland soll um 12% gesunken sein und die Rohstahlproduktion lag auf einem Niveau von 2009. Ist das jetzt so eine normale Schwankung oder würden Sie wirklich auch d'accord gehen, dass das jetzt eine existenzbedrohende Krise ist?
Das ist keine normale Schwankung mehr. Wir hatten in den Zeiten, als ich aktiv in der Stahlindustrie war, natürlich immer sowas wie Schwankungen, die einfach durch die ganz normale Nachfrage, die Konjunktur bestimmt war. Dann ging es mal 3 Jahre bergauf, dann ging es 3 Jahre bergab. Da konnte man im Grunde genommen die Uhr nachstellen. Heute ist es einfach so, dass wir ein gigantisches Strukturproblem haben in der Stahlindustrie. Zusätzlich zu den viel zu hohen Kapazitäten, die ich vorhin erwähnt habe. Man muss einfach gucken, die Stahlindustrie ist ein sogenanntes Business-to-Business-Geschäft. Also es wird sich kein Endverbraucher wie beim Bäcker morgens dafür entscheiden, sich 10 Brötchen oder 5 Brammen zu kaufen, sondern das geht eben nur von Geschäft auf Geschäft. 70% des Stahlverbrauchs werden getriggert hier in Deutschland durch die Bauindustrie, durch die Automobilindustrie und durch den Maschinenbau. Und wir brauchen ja nicht mehr wirklich uns intensiv Gedanken darüber zu machen, wo diese Industrien stehen und auf welchem Weg die sind, nämlich nach unten.
Sie haben gerade gesagt, dass es eine massive Überkapazität in der Europäischen Union gibt. Es könnte also noch mehr produziert werden, als jetzt produziert wird. Liegt das an den Importen aus dem Ausland, zum Beispiel an chinesischem Stahl?
Nein, das liegt ganz einfach daran, dass der innereuropäische oder der inner-EU-Bedarf einfach entsprechend zurückgenommen worden ist. In der heutigen Zeit wird nicht mehr so intensiv gebaut wie in den 60er, 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Der Maschinenbau steht unter Druck. Die Automobilindustrie zieht sich aus der EU zurück. Das ist ja an den Zahlen ganz eindeutig zu sehen. Wir haben ja neulich die Nachricht gehört von Stellantis, die in der EU überhaupt nicht mehr investieren wollen, sondern ihr Investitionskapital in der USA anlegen wollen. Der Stahlbedarf ist einfach zurückgegangen.
Wir machen ja Radio, das heißt, man sieht mich nicht, aber mir ist gerade die Kinnlade runtergefallen. Ich werde unseren Hörern auch gerne sagen, warum. Da war ja gerade die Pressekonferenz von Merz & Co. und da hieß es eindeutig, dass China einer der wichtigen Faktoren für das Problem ist. Aus China käme günstiger Stahl, der in China subventioniert wird und dann nicht ausreichend klimaneutral in die Europäische Union gebracht wird. Und jetzt sagen Sie mir, da ist eigentlich nichts dran?
Das ist das Narrativ, das vorgehalten wird. Wenn man sich anschaut, wie viel Stahl in die EU importiert wird, dann hält sich diese Größenordnung, das sind 20, 25 Millionen Tonnen insgesamt, die in die EU kommen aus den Drittländern. Und das hält sich fast die Waage mit dem Stahl, der ausgeführt wird aus der EU. Das heißt also, die Bilanz zwischen Ausfuhr und Einfuhr ist bis auf ein paar Millionen Tonnen ist die Bilanz ausgeglichen. Das ist die erste Feststellung, die man machen muss. Die zweite Feststellung ist, wenn man sich die Länder anguckt, aus denen die EU Stahl importiert. Da steht ganz oben Indien, da steht ganz oben Südkorea, da steht ganz oben Taiwan und die Chinesen folgen irgendwo auf fünfter und sechster Stelle. Also das ist ein reines Narrativ. Eine ähnliche Schreckensnachricht wie Russland darf keinen Stahl mehr exportieren in die EU. Ich sehe Russland als Stahlexporteur. In den Zahlen, die mir zugänglich sind, sehe ich die gar nicht.
Genau das hat aber Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil gestern gesagt. Er hat gesagt, man kann es niemandem erklären, dass russischer Stahl hier abgenommen wird und hier verbaut wird. Und jetzt kommen Sie und sagen, es gibt praktisch keinen russischen Stahl.
Lars Klingbeil ist ja immerhin Minister in Deutschland. Insofern müssen wir ihm hier ein gewisses Maß an Respekt auch zollen. Ja. Aber Lars Klingbeil ist jetzt selbst kein Stahlexperte. Sie wissen ja, ich unterscheide immer zwischen Stahlfachleuten und Stahlexperten. Und Lars Klingbeil gehört, glaube ich, noch nicht mal zu den Stahlexperten.
Gut, diesen ersten Punkt haben Sie jetzt aus Ihrer Sicht abgeräumt. Zweiter Grund, hohe Energiepreise. Also die deutschen Strompreise seien nicht wettbewerbsfähig und darum soll es dann demnächst ab 2026 für 3 Jahre einen Industriestrompreis geben. Wo liegt der Preis jetzt und wohin müsste der Strompreis subventioniert werden?
Also Herr Golme, erstmal müsste ich ganz kurz konstatieren, dass ich mich natürlich sehr freue als Endverbraucher von Strom, dass der Strom für die Stahlindustrie subventioniert wird. Das Geld muss ja irgendwo herkommen und dieses Geld, das muss ich bezahlen als Stromendverbraucher. Das heißt, meine Stromrechnung wird höher. Oder aber ich muss es bezahlen durch meine Steuern. Das heißt, meine Steuerlast wird höher. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist jetzt natürlich die Frage, woher kommen die hohen Stromkosten? Und da gibt es ja Leute, und ich sage das jetzt ganz neutral, die behaupten, dass Deutschland die dümmste Energiepolitik der Welt betreibt. Und das könnte ein Grund sein für unsere exorbitant hohen Strompreise.
Das bedeutet also Abkehr von Grundlastträgern, weg von Kohle, temporär weg von Gas, weg von Kernkraft hin zu Erneuerbaren, dann Importe. Das hat dazu geführt, dass wir diese hohen Energiepreise in Deutschland gesehen haben. Können Sie sagen, wohin der Preis subventioniert werden muss? Jetzt sind ja 5 Cent pro Kilowattstunde in der Diskussion.
Also die erste Frage ist ja, man müsste jemanden, der da mit Preisen um sich schmeißt, erstmal fragen, was bedeuten denn die Preise überhaupt? Sind diese 5 Cent oder die 50 Euro pro Megawattstunde? Das ist ja, ich sag mal, die Einheit, in der weitestgehend gemessen wird. 50 Euro pro Megawattstunde, ist das der Strompreis, der an der Börse gehandelt wird? Oder sind diese 50 Euro pro Megawattstunde der Strom, der in der Steckdose eines Stahlwerks ankommt und da bezahlt werden muss? Ich habe noch keine Antwort dazu gehört. Ich vermute mal, dass diese 50 Euro pro Megawattstunde der Börsenstrompreis ist, den man entsprechend deckeln will. Ich habe jetzt lange nicht mehr reingeguckt. Ich glaube, der Börsenstrompreis im Augenblick liegt so bei 120 Euro pro Megawattstunde. Der Börsenstrompreis. Und dann kommt ja alles an Steuern, an Umlagen, CO2, einschließlich der Vertriebskosten der Stromunternehmen, kommt ja alles noch oben drauf. Ja. Also 50 Euro die Tonne ist im Grunde genommen als Strompreis, der in der Stahlindustrie ankommt, ist der praktisch nicht zu realisieren. Da müsste jede Megawattstunde mit 50 Euro subventioniert werden. Und vielleicht noch ein Gedanke dazu, was der Stahlindustrie zugesprochen wird, muss natürlich auch der übrigen Grundstoffindustrie zugesprochen werden. Wir haben hier Aluminiumerzeugung noch in Deutschland oder zumindest Aluminiumverarbeitung. Wir haben Zementerzeugung, wir haben Glaserzeugung. Und denen muss natürlich der günstige Industriestrom auch zugesprochen werden. Und die Industrie verbraucht ungefähr 150 Millionen Megawattstunden an Strom. Und jetzt multiplizieren Sie mal, wenn Sie das so schnell im Kopf können, 150 Millionen mit 50 Euro. Da sind Sie, glaube ich, schnell bei 7,5 Milliarden, die uns das Thema kostet, wenn der Strompreis in dieser Größenordnung subventioniert wird. Und 7,5 Milliarden in einem Haushalt, der pleite ist, die werden sehr schwer unterzubringen sein.
Der Punkt daher, den ich mit Ihnen diskutieren wollte, war Europa first. Auch das hat man jetzt gehört. Also die Nachfrage nach europäischem Stahl und deutschem Stahl soll jetzt von Unternehmen in Europa kommen. Den Punkt können wir uns sparen, weil Sie ja schon gesagt haben, dass der Stahl weder aus China noch aus Russland kommt. Der ist sowieso überwiegend europäisch. Wenden wir uns noch abschließend dem grünen Stahl zu. Auch das war ein wichtiges Thema, die Transmission der gesamten Industrie, so wird das dann genannt. Also, wenn ich diese Transformation in den vergangenen Jahren richtig beobachtet habe, die Politik fordert grünen Stahl. Die Industrie sagt, können wir versuchen, aber wir brauchen dafür Milliarden Subventionen. Dann merken alle, dass dieser grüne Stahl nicht konkurrenzfähig ist und darum rufen sie dann unter anderem nach einem Industriestrompreis und danach, dass die staatlichen Träger, die bauen, sich selber verpflichten, diesen Stahl abzunehmen, was dazu führt, dass dann also die staatlichen Bauprojekte deutlich teurer werden. Aber auch das alles reicht nicht und darum fordert man auch noch neue Zölle und geringere Einfuhren aus anderen Ländern. Und weil auch das nicht ausreicht, verpflichtet man sich also genau diesen teuren Stahl anzunehmen. Ist das so richtig erklärt?
Ja, absolut. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ja, ich sage nur immer, wenn ich über grünen Stahl gefragt werde, im Grunde genommen ist es eine gute Idee. Nur leider haben wir kein Geld dazu. Wir können das nicht investieren, was notwendig ist. Wir haben keinen Strom, um grünen Stahl zu machen, um Wasserstoff auf die Beine zu stellen. Und am Ende aller Tage haben wir kaum Rohstoffe. Über das Thema wird kaum gesprochen für die sogenannte transformierte Stahlindustrie. Aber Sie sehen, diese drei Themen muss man ansprechen. Ansonsten ist der grüne Stahl eine gute Idee. Mehr kann man dazu eigentlich nicht mehr kommentieren aus lauter Verzweiflung. Der grüne Stahl ist ja im Wesentlichen die sogenannte Flachstahlerzeugung in Deutschland. Also alles das, was Sie am Ende aller Tage an Stahl sehen, an Ihrem Auto, an der Karosserie, an Ihrem Kühlschrank sozusagen, das ist die Flachstahlindustrie. Dieser Stahl wird, das kann man mit einem Bleistift und einem Zettelchen ausrechnen, wird ungefähr 500 Euro pro Tonne teurer als der bisherige Stahl. Und jetzt sage ich Ihnen, zu diesem Stahlprodukt gibt es ein Halbzeug, das international gehandelt wird. Das ist das sogenannte Warmbreitband, aus dem dann alles andere dann hinterher gewalzt wird. Warmbreitband ex-China kostet heute 400 Euro die Tonne. Warmbreitband ex-deutscher Erzeugung kostet 600 Euro die Tonne. Wenn die Chinesen, selbst wenn sie es wollten und täten, müssten dann nochmal 50, 60 Euro auf die 400 Euro drauf tun, um den Stahl nach Rotterdam zu kriegen. Dann haben die aber immer noch zwischen 100 und 150 Euro verdient in der augenblicklichen Situation. Und jetzt tun Sie mal auf den Stahl nochmal 500 Euro die Tonne für Grün dazu. So, und da muss man nicht lange rechnen können und man muss auch, glaube ich, nicht sonderlich intelligent sein, um zu sehen, dass das hier eine Sackgasse ist, die nur in eins führen kann, nämlich ins Verderben.
Aber der Stahl wird ja trotzdem verbaut werden. Also warum sollte es keine Stahlindustrie geben? Wir haben ja rausgearbeitet, dass in Europa europäischer Stahl verwendet wird. Wieso sollte sich daran was ändern?
Herr Golme, wenn Sie ein Unternehmen betrieben, das, ich sage jetzt mal, 500.000 Tonnen Stahl pro Jahr einkauft und Sie wüssten, dass Ihre 500.000 Tonnen Stahl außerhalb der EU-Grenzen um 500, 600 Euro die Tonne günstiger ist als hier in der EU. Was würden Sie denn dann machen als Unternehmer?
Woanders produzieren.
Genau, sie würden den Koffer packen und sagen, also jetzt muss ich es mal woanders probieren. Das wird genau das werden, was uns bevorsteht. Die europäische stahlverarbeitende Industrie ist aufgrund der hohen Lohnkosten, der Energiekosten, der extremen Mitbestimmung durch die Gewerkschaften und so weiter ohnehin reichlich bewegungsunfähig. Und wenn dann eine solche Erhöhung noch kommt, dann kann man rein nach den Gesetzen der Marktwirtschaft, kann man dann ableiten, was passiert.
Die deutsche Bundesregierung hat ihren Stahlgipfel abgehalten. Unter anderem soll es einen Industriestrompreis geben, der ab 2026 für 3 Jahre gelten soll. Wir sprachen mit Dr. Hans-Bernd Pilkan. Er leitet die Unternehmens- und Strategieberatung Pilkan und Partner, spezialisiert auf die Rohstoff- und Metallindustrie. Herr Pilkan, danke sehr.
Sehr gerne, Herr Golme, und ein herzliches Glück auf.
Die AfD liegt bei 40%. Die SPD scheitert an der 5%-Hürde und das BSW ist ebenfalls raus. Den Landtag stellen außerdem noch die CDU und die Linke. Damit hat die Alternative für Deutschland die absolute Mehrheit und stellt die gesamte Landesregierung. Dieses Szenario ist nach aktuellen Meinungsumfragen durchaus denkbar. Am 6. September 2026 wird in Sachsen-Anhalt der Landtag gewählt. Das Umfragehoch der AfD und die Schwäche der anderen Parteien wirft aber bereits jetzt Schatten. Wie soll mit der Partei und einer denkbaren Regierungsbeteiligung umgegangen werden? Aus der SPD kommt jetzt ein Vorstoß dazu. Innenpolitiker Stefan Fiedler regt an, das Bundesland dann vom bundesweiten Informationsaustausch abzuschneiden. Und er geht noch einen Schritt weiter. Er sagte, als Beamter bin ich aufs Grundgesetz verpflichtet und dann soll ich Extremisten die sensibelsten Daten überlassen, da drücke ich lieber auf die Löschtaste. Daten löschen gegen die AfD, darüber sprechen wir mit dem Politikwissenschaftler Professor Werner Patzelt. Guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Daten löschen, Demokratie retten, das könnte man ja fast schon auf SPD-Wahlplakate fürs nächste Jahr drucken. Wie sehen Sie diesen Vorstoß?
Wenn in den zu löschenden Daten sich Informationen darüber finden, dass die politische Führung den Verfassungsschutz genötigt hat, die AfD zum Zweck des innenpolitischen Kampfes mit Bezeichnungen wie gesichert rechtsextrem zu versehen, dann versteht man freilich, warum solche Daten gelöscht werden sollen. Sie würden nämlich unrechtmäßiges oder überhaupt unrechtes Handeln von Regierungen offenlegen. Es gibt ja Archivgesetze, die dafür sorgen sollen, dass das Regierungshandeln auch im Nachhinein transparent und kontrollierbar bleibt und deswegen bestimmte Akten oder Daten heutzutage nicht einfach gelöscht werden dürfen. Kurzum, das Ganze, was Sie gesagt haben, Daten löschen, Demokratie retten, auf ein SPD-Wahlplakat zu schreiben, das wäre der klassische Schuss ins eigene Knie.
Wir haben im Kontrafunk am Mittwoch bei 18:20 über einen Verfassungsschützer aus Brandenburg gesprochen. Von dem existiert ein Video im Gespräch mit einem AfD-Bundestagsabgeordneten. Der Verfassungsschützer bezeichnet darin Jürgen Elsässer vom Kompaktmagazin als widerwärtigen antisemitischen Rechtsextremisten. Mein Gedanke dazu, und das haben Sie eben auch schon angedeutet, kann es sein, dass Politik und Sicherheitsbehörden in der Bekämpfung der AfD bereits so weit gegangen sind, dass sie wissen, dass sie den Boden des Rechts gebeugt haben und dass bei einem Regierungswechsel das an die Öffentlichkeit kommt und sie am Ende vor Gerichten stehen werden?
Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich beobachte ja seit einigen Jahren mit wachsender Sorge, dass eine nachgerade hysterisch werdende Feindbildpflege bei vielen in unserem Land den Tatsachenblick trübt. Mir kommt das so vor wie die englische Propaganda gegen Deutschland im Ersten Weltkrieg, welche die Engländer nach dem Sieg unfähig gemacht hat, einen solchen Friedensschluss herbeizuführen, der die deutschen Revanchelüste und den Zweiten Weltkrieg verhindert hätte. Mir scheint, dass jene, welche die Demokratie verteidigen, angefangen haben zu glauben, dass alle Gegner Feinde wären, gegen die zu kämpfen wirklich ein jedes Mittel rechtfertigt. Und das ist in einem Rechtsstaat nicht so und in der gegenwärtigen Lage auch ganz unangemessen.
Ich habe das jetzt ja vor allem auf die SPD runtergebrochen. Das ist ja auch fair, es ist eine Aussage eines SPD-Politikers und ausgerechnet die SPD in Sachsen-Anhalt steht brachial schlechter und die kämpft wirklich mit dem Einzug um die 5%-Hürde. Man kann es aber noch ein bisschen anders pointieren. Also Stefan Fiedler, der das gesagt hat, ist ja nicht nur SPD-Innenpolitiker, er war ja auch Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Ist das dann nicht unbedingt eine ernstzunehmende Äußerung, wenn das jemand sagt, der so weit an der Spitze eines Verbandes gestanden hat?
Nachdem, soweit ich die Nachrichten verfolgt habe, er selbst, der inzwischen von diesen Aussagen abgerückt ist, meine ich, dass es eine der üblichen Entgleisungen war, zu denen es kommt, wenn man innerlich zähnefletschend über den politischen Gegner spricht. Es war auf alle Fälle nicht gut überlegt, was er da gesagt hat. Und sollte er einsehen, dass man auf diese Weise auch als ehemaliger Polizeibeamter sich gerade nicht zu äußern hat, sollte also Einsicht bei ihm wachsen, dann wäre das zu begrüßen.
Hinter der Debatte steckt ja die Sorge, dass die AfD an Informationen kommen könnte, die vorher gegen die AfD gesammelt wurden. Aktuell ist die Partei in Sachsen-Anhalt ja vom Verfassungsschutz auch als gesichert rechtsextrem eingestuft. Wenn jetzt der nächste Innenminister von der AfD kommt, dann kann er ja Einsicht in diese Ermittlung bekommen und die Ermittlung dann verhindern oder sabotieren. Das wäre ja so, wie wenn der Verdächtige selber in die Ermittlung eingreifen kann. Das geht ja auch nicht, oder?
Sagen wir zum Ersten, dass man sowas üblicherweise Aufarbeitung der Vergangenheit nennt. Wir sind in Deutschland sehr stolz darauf, dass wir in zugängliche Akten hineinblicken, um zu begreifen, warum Regierungen, die wir mögen und solche, die wir nicht mögen, so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Und was das andere betrifft, ist natürlich auch eine AfD-Regierung und sind AfD-Minister an Recht und Gesetz gebunden. Wenn im Rahmen des Rechtsrahmens bisherige Etikettierungen der AfD abgestellt werden, wenn im Rahmen des geltenden Rechtes Verfassungsschutzämtern andere Arbeitsschwerpunkte zugewiesen werden, dann ist das ebenso. Es kann ja öffentlich diskutiert werden. Und ein gut beratender AfD-Innen- oder sonstiger Minister wird sich natürlich bemühen, nur solche Dinge zu tun, die eine bestimmte Plausibilität in der Öffentlichkeit haben. Aber dass man allein schon vernünftiges Handeln AfDlern nicht mehr zutraut, zeigt ja, wie weit die Feindbildpflege inzwischen ihre Wirkungen getan hat.
Wenn die Innenpolitiker von SPD, Grünen oder Linken jetzt solche Sorgen haben, dass die AfD das künftige Machtverhältnis für sich selber nutzen könnte, bedeutet das, dass diese Parteien das derzeitige Machtverhältnis zu ihren eigenen Zwecken nutzen?
Ja, das wird ja sogar von den derzeit regierenden Parteien selbst zugegeben, dass sie als Parteien der Mitte entschieden gegen ein Wiederaufleben des deutschen Rechtsradikalismus, um das Wort Faschismus zu vermeiden, ankämpfen müssen und dass sie in Gestalt der AfD genau diese neu- und altbraune Gefahr ausgemacht haben. Es wird lediglich als Bestandteil der Pflicht der agierenden Politikerschaft bezeichnet, gegen die AfD sämtliche Machtmöglichkeiten einzusetzen. Es wäre eine künftige AfD-Regierung sehr gut beraten, nicht mit gleicher Münze zurückzuzahlen, sondern sich an die bewährten Spielregeln unseres politischen Systems zu halten, zu denen gehört, dass ein politischer Gegner noch kein Feind unserer Verfassung ist.
Einer der Kerne der aktuellen AfD-Argumentation ist, dass der Verfassungsschutz instrumentalisiert wird von den Altparteien. Klang bei Ihnen jetzt auch gerade so. Die Gefahr dieser Argumentation ist, dass man damit ja diese Institution angreift und gleichzeitig auch noch Verfassungs- oder Verwaltungsgerichte angreift und letzten Endes das gesamte System in Frage stellt und dadurch verfassungsfeindlich wird.
Man soll eben nicht pauschalisierend argumentieren, aber es fällt schon auf, dass in den Berichten der Verfassungsschutzämter nicht mehr die gute alte Definition von freiheitlicher demokratischer Grundordnung drinnen steht, die eine Listendefinition mit 8 Bestandteilen war, unter denen auch das Mehrparteienprinzip samt Chancengleichheit aller politischer Parteien sowie das Recht auf Bildung und Ausübung von Opposition als integrale, unbeseitigbare Bestandteile der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bezeichnet worden sind. Also Dinge, an die sich derzeit machthabende Parteien der AfD gegenüber nicht halten wollen. Dass also nun in den Verfassungsschutzberichten ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes im NPD-Verbotsverfahren verwendet wird und den Tatbestand der Verfassungsfeindlichkeit darauf eingedampft hat, ob eine Partei sich gegen die Menschenrechte, das Rechtsstaatsprinzip und gegen die Demokratie vergehe. Das hat die Kriterien so weit aufgelockert, dass man hier mit einigem bösen Willen eigentlich jede politische Äußerung, die nicht dem Mainstream entspricht, als verfassungsfeindlich oder zumindest als verfassungsschutzrelevante Delegitimierung unseres Staates bezeichnen kann. Und wenn Sie das alles zusammennehmen, keine klaren Begriffe von Verfassungsfeindlichkeit mehr, eine willige Streichung früherer klarer Kriterien und die stets mit sozusagen innerer Befriedigung wiederholte Formel vom gesicherten Rechtsextremismus der AfD bei einer völlig unklaren Extremismusdefinition, wenn man das zusammennimmt, kommt man in einer sehr differenzierten Weise zum Schluss, dass der Kampf unserer freiheitlichen Demokratie gegen die AfD nicht immer mit jener Sauberheit, Klarheit und jenem guten Willen geführt wird, den unsere freiheitliche Ordnung verdienen würde.
Wenn man das jetzt tatsächlich exekutieren würde, nicht unbedingt die Löschung von Daten, aber die Isolierung des Bundeslandes Sachsen-Anhalt, wenn die AfD da tatsächlich in die Regierung kommt. Und dann macht man das als nächstes dann auch mit Mecklenburg-Vorpommern und vielleicht dann irgendwann mit weiteren Bundesländern. Das kann ja so nicht funktionieren auf Dauer. Ist dieser Vorschlag, diese Idee so eine Art Akt der Verzweiflung, weil man es verpasst hat, die Partei rechtzeitig zu verbieten?
Das alles sind Akte der Verzweiflung und Bekundungen von völliger strategischer und konzeptioneller Hilflosigkeit. Hätte man rechtzeitig das getan, was Leute wie ich vor 10 Jahren schon empfohlen haben, nämlich ernst zu nehmen, wegen welcher Probleme überhaupt die AfD groß wird, zum Beispiel damals die ungesteuerte Migration, hätte man sich anschließend daran gemacht, jene Probleme zu lösen, deretwegen die AfD groß wurde, und hätte die Union nicht behindert in dieser Hinsicht von SPD und Grünen, rechtzeitig der AfD signalisiert, dass man Probleme durchaus gemeinsam lösen könne, wenn sie, die AfD, bestimmte polemische Zuspitzungen nicht mehr verwendete, dann wäre auch innerhalb der AfD eine Anzahl von Ansprechpartnern da, mit denen man reden könnte und die zugleich innerparteiliche Durchsetzungskraft haben. All das ist versäumt worden und jetzt wird sozusagen in der entsetzlichen Hilflosigkeit der etablierten Politikerschaft zu etwas gegriffen, was man beim Blick auf die Nazis Nero-Befehle genannt hätte. Es wird das, was gerade noch besteht, sozusagen kaputt gemacht, damit es ja nicht dem altbösen Feind in die Hände fällt. Und die ganze Vorstellung, man könne ein deutsches Bundesland vom Rest der anderen Bundesländer isolieren, das ist sowohl auf der Sachebene ein Witz, ein Wahnwitz, blanker Irrsinn, wie auch normativ überhaupt nicht akzeptabel. Denn die Bundesrepublik Deutschland ist ein Staatenverbund, in dem es verfassungsmäßig gar nicht vorgesehen ist, dass man Teile dieses Staates quasi für exterritoriales Feindesland erklärt und so behandelt.
Derzeit zitiert die Bild praktisch täglich Internas aus der CDU-CSU-Fraktion. Auch Fraktionschef Spahn kam vor. Er soll gesagt haben, man werde mit der SPD gewinnen und verlieren. Man werde aber nicht mit ihr untergehen oder sterben. Ist das jetzt schon Jens Spahn, der mit dem Hammer an der Brandmauer steht und sagt, liebe SPD, wir drohen ab jetzt auch mit der AfD?
Zum einen ist das jene Nibelungen-Rhetorik, zu der man sich kurz vor dem bevorstehenden Untergang zu versteigen pflegt. Und zum anderen ist es die reale Einsicht, auch die rationale Einsicht, dass mit der SPD, die reformunwillig ist, gemeinsam Politik zu machen, weder der SPD-Wählerschaft gefällt, noch der Unionswählerschaft guttut, weswegen es seit vielen Jahren große Abwanderung zur AfD gibt. Die Union hat sich in der babylonischen Gefangenschaft mit den Sozialdemokraten zu einer immer weiter schrumpfenden Partei gemacht, die gerade von jenen verlassen wird, die ihr lange Zeit so sehr vertraut haben. Sollte die Union das endlich einsehen, wäre es gut. Aber ein Alkoholkranker, der daran gewöhnt ist, jahrelang über den Durst zu trinken, der kann zwar beschließen, er wird künftig trocken sein, aber ob er das erreicht und ob die Leberschädigung nicht schon zu weit fortgeschritten ist, das ist eine ganz andere Frage, die mit anderen Begriffen eben auch in Bezug auf die Union zu stellen ist.
Zuvor hatten ja auch schon CDU-Männer wie Peter Tauber und Karl Theodor zu Guttenberg auf dieses strategische Dilemma der Union hingewiesen, dass die Union im Grunde genommen nur kooperieren kann mit Parteien links der Mitte. Jetzt haben wir einen Bundeskanzler Friedrich Merz, der immer wieder auffällt mit drastischen Äußerungen, aber dann auch immer wieder umfällt. In der Stadtbilddebatte ist er zunächst mal standhaft geblieben und hat diesen Shitstorm, der aus NGO, Social Media und Medien gegen ihn kam, auch ausgehalten. Sehen Sie in der Union jemanden, der den Mut hat zu sagen, die AfD ist ab jetzt eine Option für uns und uns ist egal, was Medien, Social Media oder NGOs sagen?
Im Moment sehe ich noch niemanden, aber das wundert mich auch nicht. Denn für so drastische Kurswechsel, wie es nach 1000 Eiden nie würde man mit der AfD zusammenarbeiten, jetzt die Eröffnung einer Kooperationsperspektive wäre, für so drastische und dramatische Kurswechsel braucht es auch den geeigneten politischen Augenblick. Dieser Augenblick kann kommen, wenn die AfD im nächsten Jahr bei den Landtagswahlen nicht nur gut abschneidet, etwa sogar in Baden-Württemberg, sondern wenn sie sogar in einem der ostdeutschen Bundesländer die absolute Mehrheit erringen würde. Denn dann wäre auch den widerborstigsten und verstocktesten CDU-Anführern klar, dass der bisherige Kurs die Union in den Niedergang führt und dass es eine sehr blödsinnige und selbstzerstörerische Politik wäre, dasjenige fortzuführen, was nun seit Jahren nicht funktioniert hat.
Daten löschen für die Demokratie. Diesen Vorschlag brachte der SPD-Bundestagsabgeordnete Stefan Fiedler in die Debatte. Wir sprachen mit Professor Werner Patzelt, tätig als Gastprofessor am Matthias Corvinus Kollegium Brüssel. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Die Atombombe ist der ultimative Schrecken. Die Bilder aus Nagasaki haben wir noch im Kopf, das Lied Hiroshima von Wishful Thinking haben wir in den Ohren. Riesige Rauchpilze steigen in den Himmel. Atombomben löschen mit einem Schlag das Leben Zehntausender aus. Sie machen keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier, zwischen Kindern und Generälen. Sie zerstören ganze Regionen. In den Arsenalen der Atommächte schlummert genug Potenzial, um das Leben auf der Erde mehrfach auszulöschen. US-Präsident Donald Trump hat nun ins Spiel gebracht, die Atomwaffentests wieder aufzunehmen. Das sei eine Reaktion auf geheime Tests von China, Nordkorea, Russland oder Pakistan. Was das bedeutet, besprechen wir mit Dr. Hans Hofmann-Reinicke. Er ist Kernphysiker und war für die Internationale Atomenergieorganisation tätig. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Lassen Sie uns erst einmal klären, was mit Atomwaffentests gemeint ist. Heiße Tests führen die USA seit über 30 Jahren nicht mehr durch. Wie hat man denn die Tests bis in die 90er Jahre gemacht?
Also es gibt da verschiedene Unterscheidungen. Ganz am Anfang hat man die Tests einfach in der Atmosphäre oder auch auf dem Wasser gemacht und dabei ungeheure Kontaminationen der Luft mit radioaktiven Materialien verursacht. Man hat aber die atmosphärischen Tests im Jahr 1963 gebannt und daran haben sich anscheinend auch alle Mächte gehalten. Und jetzt macht man Tests unter der Erde, sodass von den radioaktiven Spaltprodukten wenig in die Atmosphäre dringen kann.
Weiß man denn, welche Auswirkungen das gehabt hat, was man da in der Wüste von Nevada gemacht hat, also mit diesen Pilzen, die man kennt? Also laufen da jetzt sechsbeinige Luchse durch die Wüste, ist scherzhaft gesagt?
In der Wüste von Nevada, wenn Sie auf die ersten Atombombenversuche ansprechen, also auf die in Los Alamos gebauten und in Alamogordo detonierte Bombe, ja, da hat man ganz klare Auswirkungen, aber damals haben sich die Menschen da ferngehalten. Das hatte also keinen humanen Schaden. Man hat nur die ungeheure Hitze gesehen. Die Bombe, die auf Hiroshima abgeworfen wurde, dieser Typ würde gar nicht getestet. Man hatte damals nicht genügend Uran, um erstmal einen Test zu führen und hat gesagt, okay, die Physik ist eigentlich so sicher, die ist einfach, das wird funktionieren. Und tragischerweise hat es ja auch funktioniert.
Ja, da bringen Sie mich zu einer Frage, die ich Ihnen heute eigentlich nicht stellen wollte, aber irgendwie passt es jetzt auch. Meinen Sie, dass Nagasaki und Hiroshima selber Tests gewesen sind?
Keineswegs. Also so viel ich weiß. Also es gab ja eine lange Dokumentation. Sollen diese Atombomben eingesetzt werden, ja oder nein, wegen der dramatischen humanen Folgen, die sie haben? Und da wurde lange hin und her diskutiert und es wurde letztlich entschieden, jawohl, sie werden eingesetzt, sonst müssten die Amerikaner in Japan eine Invasion machen und es würde fürchterlich viele Menschenleben kosten. Also es waren mit Sicherheit keine Tests, um zu sehen, ob das funktioniert. Und die Bombe von Nagasaki, die war aus Plutonium. Und bei dem Plutonium war man sich nicht so sicher, ob das Ganze funktionieren würde. Und deswegen hat man diesen Test erstmal in Alamogordo gemacht und hat dann ein paar Tage später die Bombe über Nagasaki abgeworfen und auch dort hat sie funktioniert.
Überirdische Tests hat man dann also nicht mehr gemacht, sondern unterirdische. Welche Erkenntnisse gewinnt man durch diese Tests?
Also man hat noch eine Zeit lang überirdische Tests gemacht. Der letzte dieser Tests, der gemacht wurde, das war die Tsar-Bombe von der Sowjetunion. Die größte jemals detonierte Bombe mit, ich glaube, 50 oder 80 Megatonnen Sprengkraft. Also eine unvorstellbare Sprengkraft. Frage ist, was gewinnt man von dieser Erkenntnis? Gut, muss ich erst mal wissen, so eine Atombombe ist ja nicht ein Sack voller Sprengstoff, wo man reinsticht und dann explodiert das, sondern es sind ganz komplizierte Maschinen. Da müssen sehr viele Aggregate richtig zusammenspielen und man kann Tests machen, ohne dass deswegen eine atomare Explosion losgeht. Das sind die sogenannten nicht-kritischen Tests. Und dann gibt es Tests, wo man sagt, na gut, also da müssen wir jetzt wirklich ausprobieren, ob alles funktioniert. Und die macht man dann unterirdisch, damit wenig in die Erdatmosphäre rauskommt. Und da ist dann die Erkenntnis, jawohl, das, was wir uns überlegt haben, funktioniert oder es funktioniert nicht. Und wir haben die und die Sprengkraft aus der Maschine rausgeholt.
Das ging dann also bis in die 90er Jahre. Ich kann mich noch erinnern, das ist tatsächlich so eine Art Kindheitserinnerung, dass die Franzosen dann ja noch am Mururoa-Atoll getestet haben. Das war dann aber 1996 auch vorbei. Was hat man danach gemacht?
Man hat danach angeblich keine Tests mehr gemacht, aber nur subkritische Tests. Also der letzte Test, den die Amerikaner gemacht haben, war in den 90er Jahren. Und dann haben die Nordkoreaner 2016 auch unterirdischen Atomtests gemacht. Aber sonst hat es keine unterirdischen nuklearen Tests gegeben.
Und jetzt heißt es, dass das übernommen wird durch Computer. Man berechnet jetzt einfach, was passiert, wenn man auf den Knopf drückt.
Einige Sachen kann man sicherlich berechnen, aber andere Sachen kann man auch nicht berechnen. Die Nationen wollen natürlich ihre Bomben auch fortentwickeln. Sie wollen die leichter machen. Und dann sagen sie sich, aha, wenn wir jetzt das hier kleiner machen und das kleiner und kleiner, klappt das dann noch? Klappt zum Beispiel die Implosion von dieser Plutoniumbombe noch? Und da können Sie sagen, naja, statt Plutonium nehmen wir jetzt mal Aluminium her und schauen, wie weit das zusammengedrückt wird. Und das wäre dann ein Test, der aber nicht kritisch ist. Also das heißt, es findet keine Kettenreaktion und keine Explosion statt. Dann gibt es Tests, wo man sagt, da müssen wir jetzt aber das wirklich mit dem eigentlichen Material machen, also mit Plutonium zum Beispiel. Und dann schauen wir, was passiert. Das machen wir aber unter der Erde. Und da haben wir dann viele Sensoren und viele Messgeräte, die damit verbunden sind. Und da kriegen wir eine Daten raus, die uns interessieren.
Diese Sensoren und die Messgeräte gibt es ja dann weltweit. Ist es aus Ihrer Sicht denkbar, dass ein solcher Test der Weltgemeinschaft verborgen bleibt?
Die Ergebnisse solcher Tests oder die Durchführung solcher Tests?
Naja, es macht Peng und irgendwo auf der Welt gibt es ja Erdbebensensoren und die wissen jetzt, da in Pyongyang oder in der Wüste von Nevada, da ist irgendwas ganz Großes passiert und es war kein Erdbeben.
Ganz genau. Also Sie wissen, da ist etwas passiert und wenn Sie sagen, etwas ganz Großes, Sie haben auch eine Idee davon, wie groß das war. Also wie viele Kilotonnen oder Megatonnen diese Bombe vermutlich gehabt hat. Aber wie jetzt diese Bombe aufgebaut war und wie optimiert die war, solche Dinge wird man durch die rein tektonischen Daten, die man hat, nicht bekommen.
Donald Trump sorgt ja im Grunde genommen täglich für Paukenschläge. Wie laut war dieser Paukenschlag mit den Atomwaffentests aus Ihrer Sicht?
Kommt drauf an, für wen. Also Donald Trump hat ja eine unkonventionelle Art und Weise, seine Strategien und Techniken mehr oder weniger diplomatisch in die Welt zu kommunizieren. Er ist auch ein bisschen ein Pokerspieler. Ja, der sagt, ich habe hier eine Full Hand und zeigt mir, was ihr habt. Also ich glaube, die, die ihn kennen, sagen, ja, das ist halt typisch Donald Trump. Und den werden außerdem die Leute um ihn schon richtig einbremsen. Also zusätzliche Atomtests zu machen, bedeutet ja keinerlei Gefahr.
Er befürchtet ja, China und Russland würden heimliche Tests durchführen. China hat dem schon widersprochen. Also wie wahrscheinlich ist es denn, dass es heimliche Tests gibt und welche Art sind diese Tests?
Nummer eins, es werden mit Sicherheit keine atmosphärischen Tests mehr gemacht. Erstens, weil wäre es vollkommen unmoralisch, so viel Radioaktivität in die Luft zu setzen. Zweitens wäre es auch sehr leicht festzustellen, wer das gemacht hat und wie das gemacht wurde. Wenn also angeblich China unterirdische Tests gemacht haben, dann hätte man da bestimmte Daten bekommen, auch über die Sprengkraft. Aber warum nicht? Also, dass die Bombenmächte, die wir haben, versuchen, ihre Atombomben weiterzuentwickeln, kleiner zu machen, effizienter zu machen, vielleicht mit weniger Uran oder weniger Plutonium die gleiche Sprengkraft zu bekommen, das wird man nicht verhindern.
Nach der Aussage von Donald Trump hat auch Russland angekündigt, Atomtests vorzubereiten. Sehen Sie eine Tendenz zu einem neuen Wettrüsten?
Ich glaube, es ist mehr ein Säbelrasseln. Es gäbe keinen Sinn für weiteres Wettrüsten. Also die Vereinigten Staaten haben heute 3500 thermonukleare Bomben einsatzbereit. Damit können sie die Welt mehrfach auslöschen, wenn sie wollten. Und es wird mit den anderen Atommächten nicht viel anders sein. Also, wenn ich jetzt statt 3.500 4.000 Bomben habe, das ändert die strategische Situation einer Nation nicht.
Werden Kernwaffen vor allem dann zum Problem, wenn andere Waffensysteme ins Spiel kommen? Also zum Beispiel kleinere schmutzige Bomben oder Hyperschallraketen?
Ja, das sind sehr unterschiedliche Aspekte. Also kleine schmutzige Bomben, die nicht die Explosion der Kernreaktion ausnutzen, sondern nur die produzierten oder in erster Linie die produzierten radioaktiven Produkte. Das sind schmutzige Bomben. Also man könnte zum Beispiel, wenn jemand einen Atomreaktor ausbeutet, sagen, okay, wir nehmen jetzt die abgebrannten Brennstäbe und holen da all diese radioaktiven Isotope heraus und schmeißen das unserem Feind auf eine Stadt. Das wären schmutzige Bomben. Kein zivilisiertes Land würde das tun. Also zu sagen, das ist die Vorbereitung darauf, erstmal schmutzige Bomben und dann die richtigen Atombomben oder Wasserstoffbomben. Ich glaube nicht, dass diese Logik irgendwie hält. Also ich persönlich glaube, diese Ansage von Trump, auch wenn jetzt die Versuche bei den Russen oder bei den Chinesen weitergehen sollten, haben letztlich für die strategische Situation der Welt keine Veränderung.
Mein Gedanke dahinter war, schmutzige Bomben kann man möglicherweise in ein Land bringen und zur Explosion bringen, ohne dass klar wird, wer es gewesen ist. Und bei Hyperschallraketen ist die Sorge, dadurch, dass sie so schnell sind, ist das atomare Gleichgewicht gestört, weil man dann nicht mehr antworten kann mit einem Gegenschlag.
Ja, das sind nun völlig verschiedene Dinge. Also eine Hyperschallrakete ist gefährlich, weil sie so schnell ist und vom Radar nicht erwischt werden kann und allein durch ihre kinetische Energie den Schaden anrichtet. Und das andere ist eben eine Waffe, die durch Strahlung einen Schaden anrichtet.
Aber ist es denkbar, dass man es kombiniert, dass man die Hyperschallrakete atomar bestückt?
Soweit habe ich noch nicht gedacht. Da müssten wir mal Waffenexperten oder Militärexperten fragen, ob das einen strategischen Vorteil brächte.
Wir haben ja schon eine leicht philosophische Frage gestellt. Das war ja die Frage nach Hiroshima und dem Test. Abschließend würde ich gerne noch Ihre Einschätzung zu einer ganz großen Frage haben. Sehen Sie Kernwaffen als Bedrohung und Gefahr oder als Beitrag zur Stabilisierung auf der Welt?
Es gibt ja den Ausdruck MAD, die Mutual Assured Destruction. Also wir haben die gegenseitig gegarantierte Destruktion, wenn wir die großen Kernwaffen einsetzen. Wenn also die großen Nationen anfangen würden, ihre thermonuklearen Bomben auf den Gegner werfen, dann wäre das vermutlich das Ende der Welt. Das ist die also garantierte gegenseitige Vernichtung. Die Gefahr sehe ich eher darin, dass einzelne Personen, die ungeheure Macht haben, an Kernwaffen kommen und sagen, jetzt ist mir alles egal, jetzt schmeiße ich eine Kernwaffe auf New York. Die Russen haben sogar ein System, dass nicht eine einzelne Person, also nicht mal der Präsident alleine, den Abschuss einer Atomrakete verursachen kann. Es müssen immer mehrere Leute sein.
Es gibt ja da noch die Hoffnung der atomaren Abrüstung. Können Sie sich vorstellen, dass irgendwann in einer halbwegs absehbaren Zeit es keine Kernwaffen mehr gibt?
Ja, könnte ich mir vorstellen, dass in absehbarer Zeit die Welt furchtbar vernünftig wird. Es sieht nicht so aus. Also ich vermute, die Kernwaffen werden weiter existieren, so wie sie seit inzwischen 70 Jahren existieren und in 70 Jahren Gott sei Dank nicht zum Einsatz gekommen sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so weitergeht.
Sie haben im Gespräch gesagt, halbwegs vernünftige oder vernünftige Staats- und Regierungschefs und Länder. Wenn wir sie mal aufzählen, Pakistan, Indien, Israel, Nordkorea, Großbritannien, Frankreich, China, USA und Russland. Ich glaube, ich habe sie alle getroffen, die über Kernwaffen verfügen sollen. Trauen Sie denen allen zu, damit vernünftig umzugehen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Vertraue ich diesem oder diesem oder diesem Land, vertraue ich dem Iran zu, damit vernünftig umzugehen? Vielleicht ist die Denkweise ja eher, also wenn wir die einsetzen, da gibt es welche, die haben dickere Waffen als wir und dann ist das Ende unserer eigenen Existenz.
US-Präsident Donald Trump hat neue Kernwaffentests in den Raum gestellt. Wir bedanken uns beim Kernphysiker Dr. Hans Hofmann-Reinicke, auch bekannt als Autor der Buchreihe Grün und Dumm. Vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Unsere Gespräche mit Hans-Bernd Pilkan, Hans Hofmann-Reinicke und Werner Patzelt geht bis zum Nachhören natürlich auf unserer Internetseite kontrafunk.radio. Heute Abend begrüßt ihr dann Romy Ahn zu 18:20 unserer abendlichen Live-Sendung. Geplante Themen bislang: die SPD bereitet eine Kampagne für das Aus der Koalition vor. Und was ist eigentlich mit der CDU los? Außenminister Wadefuhl ist angezählt und Kulturstaatsminister Weimer liegt doch eigentlich schon auf der Matte. Wann fliegt der erste Minister aus dem Kabinett? Heute Abend ab 18 Uhr bei uns. Ich bin Benjamin Golme und wünsche Ihnen einen schönen Tag.